Ich habe jetzt Dr. Antje Harms in der Leitung. Hallo.
Hallo.
Du hast ein Buch geschrieben, von linksradikal bis deutschnational. Jugendbewegung zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik. Und das Ganze ist 2021 im Campus Verlag erschienen. Ja, und um das Kaiserreich und die Jugend, da soll es heute auch gehen. Und vielleicht könntest du erstmal so einen Überblick geben, was denn so im Kaiserreich, was es dann so an Jugendbewegungen gab.
Ja, also vielleicht muss man vorwegnehmen, dass Jugendbewegungen überhaupt erst im 19. Jahrhundert entstehen, weil sich da Jugend als so eine besondere Lebensphase überhaupt erst richtig herauskristallisiert. Also Jugend ist keine anthropologische Konstante, sondern eben eher ein soziales Konstrukt, das von der jeweiligen Gesellschaftsordnung abhängt. Und im 19. Jahrhundert entwickelt sich halt in Deutschland so eine Vorstellung von Jugend als einer eigenständigen Lebensphase, in der junge Menschen dann auch verstärkt in den Blick der Öffentlichkeit rücken und zu einem breit diskutierten Thema werden. Das ist ambivalent, aber unter anderem unterliegen sie da auch schon starken Repressionen, aber es wird auch positiv diskutiert, Stichwort Jugendkult, und in dem Kontext entstehen eben auch die Jugendbewegungen. Und da gibt es verschiedene. Neben der Arbeiterjugendbewegung gibt es auch Jugendorganisationen von Kirchen und weiteren Parteien. Es gibt die jüdische Jugendbewegung, es gibt PfadfinderInnen und dann gibt es eben die bürgerliche Jugendbewegung, mit der ich mich befasst habe.
Mhm. Fangen wir mal mit der bürgerlichen Jugendbewegung an. Also was gab es da so und was haben die gemacht?
Ja, also die bürgerliche Jugendbewegung, die entsteht auch Ende des 19. Jahrhunderts erst als Wandervogel. Also der Begriff ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Und die unterscheidet sich von den anderen Jugendbewegungen dadurch, dass sie zumindest ihrem Anspruch nach unabhängig sind von Erwachsenenverbänden und sich selber führen, so wie es heißt. Diese bürgerliche Jugendbewegung, die prägt halt auch enorm die Gesellschaft in den folgenden Jahren, weil es sind zwar nicht viele, aber viele Mitglieder gehören später zu den tonangebenden Eliten, unter anderem auch so widersprüchliche Personen wie Ernst Jünger oder Helmut Plessner. Und die Jugendbewegung, die entwickelt halt so einen jugendbewegten Lebensstil mit Wandern und Singen und Volkstänzen und später auch die ganzen sozialen und reformpädagogischen Projekte wie Volkshochschulen, wie Jugendherbergswerk und so weiter. Fängt halt eben an in den 1890er Jahren, dass da vor allem Studenten und Schüler, also noch am Anfang noch nur Männer, zusammen wandern und auf Fahrten gehen. Dann im Zuge oder ab 1900, etwas später, differenziert sich dieser Wandervogel dann aus und dann gibt es verschiedene Richtungen in der bürgerlichen Jugendbewegung. Und was vielleicht von Interesse ist, dass ab circa 1913 auch eine linke Strömung in der bürgerlichen Jugendbewegung entsteht.
Ja, mir fiel es immer ein bisschen schwer, diese Wandervogelbewegung überhaupt einzuordnen. Weil ich hatte den Eindruck, die wollten immer nicht so eingeordnet werden, aber irgendwie ist es dann doch mal wieder so ein bisschen beim völkischen, militaristischen gelandet. Und meinst du, gibt es jetzt auch eine fortschrittliche Strömung innerhalb der Wandervogelbewegung?
Ja, genau. Also man kann schon sagen, dass der Wandervogel selbst hat sich als unpolitisch oder politisch neutral verstanden, aber wenn man dann die Diskurse anguckt, dann sieht man schon, dass allein schon sowas wie von der Pflege von Volkstum, Volkslied und Volkstanz das Ganze schon sehr heimatverbunden war und da auch schon in der Anfangszeit zum Teil starke Verbindungen auch zum nationalistischen und völkischen Milieu aufkam. Also nicht in seiner Gänze, aber Teile des Wandervogels. Und sowas wie linke Einstellungen, die entwickeln sich dann eben so ab 1913. Und das ist auch eine kleine Minderheit, aber die zwischen 1913 und 1923 zumindest auch schon sehr tonangebend in der Jugendbewegung ist.
Erzähl mal, was dieser linke Flügel des Wandervogels getrieben hat.
Genau, also diese Bewegung nannte sich Jugendkulturbewegung und hat vor allem die Idee einer autonomen Jugendkultur vertreten und ziemlich radikale Kritik an Elternhaus und Schule formuliert. Also davon sind sie ausgegangen, da haben sie sich auch sehr an Gustav Winneken, so einem prominenten Schulreformer und Reformpädagogen, orientiert. Und diese Bewegung ist vor allem in Berlin und Wien entstanden und hatte diverse Zeitschriften, Aktionsgruppen und auch so selbstorganisierte Diskussionsforen für StudentInnen und SchülerInnen, hatte Beratungsstellen und Jugendheime, unter anderem auch ihre eigene Zeitschrift Der Anfang. In dieser Zeitschrift haben unter anderem Walter Benjamin oder auch der spätere Psychoanalytiker Siegfried Bernfeld publiziert. Im Laufe der Zeit hat sich diese Jugendkulturbewegung dann auch auf weitere Themen konzentriert. Also dann ging es nicht mehr nur noch um Elternhaus und Schule, sondern sie hat sich dann zunehmend politisiert und eben ihre Idee der autonomen Jugendkultur eher in eine gesamtgesellschaftliche Richtung entwickelt. Da haben sich dann auch weitere Gruppen gebildet. Das sind alles immer ziemlich kleine Gruppierungen. Die heißen sowas wie der Aufbruch oder Zentralarbeitsstätte für Jugendbewegung. Es gibt einen Berliner Kreis oder die politischen Rundbriefe. Und ganz am Schluss 1919 gibt es dann noch die entschiedene Jugend. Nach 1923 löst sich das dann aber alles mehr oder weniger auf, weil die linken Jugendbewegten eigentlich zu der Überzeugung kamen, dass nur der Kommunismus die gesellschaftlichen Verhältnisse und damit auch die Verhältnisse für Jugendliche verändern kann. Und deshalb gehen die meisten dann aus der Jugendbewegung raus und treten zum Teil dann auch in die KPD ein.
Ja, aber es gab ja vorher schon die Arbeiterjugend oder die proletarische Jugend, halt irgendwelche linken sozialistischen Jugendverbände. Vielleicht kannst du darüber noch was sagen?
Zu denen kann ich nicht so viel sagen. Ich kann sagen, dass die bürgerliche Jugendbewegung und die Arbeiterjugendbewegung zunächst ziemlich getrennt waren und es dann erst im Ersten Weltkrieg zu Kontakten kommt zwischen der bürgerlichen Jugendbewegung und der Arbeiterjugendbewegung. Interessant ist, dass die Arbeiterjugendbewegung sich in ihren Freizeit- und Formen und Lebensstil zum Teil an den Wandervogel anlehnt und auch sowas macht wie Fahrten, Wanderungen, im Hordentopf kochen und andererseits aber eben den Wandervogel halt auch kritisiert für die unpolitische Haltung. Und auch, dass sozusagen die so ein Konstrukt von Jugend haben, was über allem steht. Und die linke Jugendbewegung, die, als sie dann in Kontakt mit der Arbeiterjugendbewegung kommt, überdenken sie dann halt auch ihre Haltung und kommen mehr zu einer gesellschaftskritischen Haltung insgesamt.
So von heutiger Sichtweise aus, also bei Jugendbewegungen würde ich jetzt weniger an Jugendorganisationen und Jugendgruppen denken, sondern halt an Jugendklicken oder sowas in der Art, also halt an unorganisierte Jugendliche, die halt irgendwelchen subkulturellen, was auch immer nachgehen. Gab es sowas in der Kaiserzeit auch schon?
Wenig. Also es gab schon gerade unter Arbeiterjugendlichen schon so Peergroups, die nicht organisiert waren, auf die dann auch der Fokus der Jugend- und Sozialpolitik lag, irgendwie, dass die möglichst in irgendwelche Heime oder sonstige Aufsicht kommen. Aber also die Jugendbewegung selber die bürgerliche Jugendbewegung war in dem Sinne jetzt auch nicht organisiert, haben sich ja auch immer gewehrt gegen so einen übertriebenen Organisationswahn oder Vereinsmeierei. Also das waren schon auch eher locker zusammenliegende Gruppen, aber ich glaube, dass zumindest bürgerlichen Jugendbewegten um 1900 schon auch ganz wichtig war, in so einer Gemeinschaft zu sein.
Also bei Jugendlichen fallen mir natürlich gleich solche Stichworte wie Mode, Musik und Freizeitverhalten ein. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was die verschiedenen Jugendlichen so für Musik gehört haben oder halt angezogen haben oder sonst wie getrieben haben?
Also das Thema Musik wäre sehr interessant, da kann ich aber leider wenig zu sagen. Ich weiß nur, dass die bürgerliche Jugendbewegung eben am Anfang sehr mit Volksliedern, also Volkslieder gut fand und auch zum Teil dann ihre eigenen Lieder auf der gedichtet haben und auf der Gitarre am Feuer gesungen haben. Also Musik war es schon wichtig, aber ich habe mich damit nicht genauer befasst, weil es meiner Meinung nach vor allem eher um so Volkslieder ging. Aber eben Stichwort Freizeitgestaltung, dieses gemeinsam am Feuer sitzen, Gitarre spielen, wandern, im Freien übernachten, das waren alles so übliche Freizeitbeschäftigungen. Was ich auch ganz interessant fand, dass zum Teil konnten da auch 14-jährige Jugendliche auch in den Sommerferien wochenlang auf sogenannte Fahrt gehen, ohne Erwachsene, und haben dann da auch im Freien geschlafen. Und genau, was auch wichtig war, zunächst auch in der linken bürgerlichen Jugendbewegung oder auch in der Arbeiterjugendbewegung, waren sowas wie Sonnenwendfeiern. Genau, und man hat auch die ganzen lebensreformerischen Praktiken gut gefunden, also sowas wie vegetarische Ernährung, Freikörperkultur, teilweise auch Enthaltsamkeit von Alkohol und Tabak oder eben sich da bei der Kleiderreform, sich modisch auch an der Kleiderreform orientiert.
Also wenn ich jetzt damals im Wald eine Gruppe Jugendlicher getroffen hätte, hätte ich dann von außen leicht erkennen können, ob die jetzt bürgerlich oder proletarische Jugend sind oder irgendwas anderes?
Man hätte leicht erkennen können, dass es, ja, das hätte man erkennen können. Also bei der Arbeiterjugendbewegung, insofern sie sich in der Mode auch orientiert haben, an der bürgerlichen Jugendbewegung, würde ich sagen, ja, ich weiß es aber nicht so genau, da ich eben vor allem die linke bürgerliche Jugendbewegung untersucht habe. Und die hat man auf jeden Fall gut erkannt. Also Jungbewegte waren durch sozusagen so einen ganz eigenen ästhetischen Code zu erkennen. Es gab sowas wie Rippelsamtanzüge, Schillerkrägen oder eben auch so selbstgenähte Eigenkleider. Männer haben auch meistens längere Haare als üblich und der Kleidungsstil unterscheidet sich einfach deutlich von der bürgerlichen Gesellschaft im Kaiserreich, wo es halt sowas wie Hut, Korsett, Stehkragen, das standesgemäße Auftreten waren. Ja.
Wir reden jetzt ja so vom Ende der Kaiserzeit, also vom Ersten Weltkrieg und kurz davor, und das war ja eine Zeit, in der sehr viel passiert ist. Also vielleicht kannst du noch so ein bisschen beschreiben, wie halt so das Verhältnis, na, bleiben wir mal bei der bürgerlichen Jugendbewegung, wie das Verhältnis zu Frauen und zu Krieg und zu Nationalismus war.
Also Verhältnis zu Frauen muss man erstmal sagen, dass Frauen durchaus auch Teil der bürgerlichen Jugendbewegung waren. Und sie kamen zwar etwas später dazu, aber die auf jeden Fall da auch ein starker Teil von waren, auch wenn man am Anfang oder auch wenn Jugend oft mit Männlichkeit irgendwie konnotiert ist und Männer auch eher in den tonangebenden Positionen in der Jugendbewegung waren, waren Frauen da auch etwa zu einem Drittel vertreten. Und die Jugendbewegung hat gerade für Frauen halt auch eine gewisse Befreiung aus den engen bürgerlichen Normen des Kaiserreichs bedeutet. Genau, und also deshalb war Geschlechterverhältnisse und Sexualität war auf jeden Fall auch immer ein Diskussionsthema in der bürgerlichen Jugendbewegung. Die gesamte bürgerliche Jugendbewegung hat sich halt von der Sexualmoral des Kaiserreichs abgrenzen wollen. Und da war unter anderem halt auch schon revolutionär, dass Mädchen und Jungen sozusagen zusammengewandert sind und nicht total getrennt voneinander waren. Und insbesondere die linke Jugendbewegung entwickelt dann im Laufe der Zeit auch relativ revolutionäre Ansichten von Sexualität. Zum Beispiel, also während die rechte Jugendbewegung oder der Wandervogel dann eher sozusagen auf das Konzept der Enthaltsamkeit setzt und auf die Kameradschaft zwischen den Geschlechtern setzt, versucht die linke Jugendbewegung so eine neue jugendliche Sexualmoral zu schaffen, in der man dann auch irgendwie über freie Liebe diskutiert, auch über Besitzansprüche und bürgerliche Moralvorstellungen diskutiert und dann auch versucht, in anderen Formen zusammenzuleben.
Der drohende Krieg, der dann schließlich auch kam, das war ja, kam ja jetzt nicht so ganz überraschend. War das ein Thema in der Wandervogelbewegung? Und wenn ja, wurde der gegrüßt oder herbeigesehnt oder befürchtet und abgelehnt?
Das war ganz unterschiedlich, je nach politischer Richtung. Also der größte Teil der Jugendbewegung hat, wie auch die meisten bürgerlichen Jugendlichen, den Krieg begrüßt. Und da war eben diese typische bürgerliche Kriegsbegeisterung am Anfang da, auch mit Kriegsfreiwilligen und so weiter. Und also eigentlich war da eine sehr große Unterstützung des Ersten Weltkriegs, auch bis zum Ende. Und da unterscheidet sich aber die linke bürgerliche Jugendbewegung eben auch ziemlich, weil die mehr oder weniger von Anfang an dem Krieg schon kritisch gegenüberstehen und sich dann auch zunehmend gegen den Krieg sogar richtig engagieren. Also das sind dann vielfältige Formen. Da geht es um Kriegsdienstverweigerung und kriegskritische Gedichte bis hin zu illegalen revolutionären Aktionen sozusagen. Und Männer zum Beispiel versuchen sich dem Kriegsdienst zu entziehen und melden sich nicht freiwillig, versuchen sich absichtlich dienstunfähig zu machen. Wenn sie dann im Militär sind, versuchen sie zu desertieren. Genau, Frauen und Männer verbreiten illegale Flugschriften und verstecken zum Teil auch Deserteure. Ja, und zum Teil müssen sie dann auch untertauchen oder emigrieren, weil sie eben sehr von der, weil sie dann großen Repressionen ausgesetzt sind.
Hm. Na, heutzutage werden Jugendliche oft von der Politik, von den Medien, von der Gesellschaft so kritisch beäugt, teilweise sogar ein bisschen ängstlich. Jugendliche sind Rowdies und laut und was weiß ich was alles. Das ist ja wahrscheinlich kein neues Phänomen, sondern war damals auch schon. Hast du irgendwelche Beispiele, wie damals so die Gesellschaft und sagen wir mal der Staat auf Jugendliche reagiert hat?
Ja, also das war damals noch viel stärker so, eben als diese Vorstellung von Jugend entsteht, ist sie auch gleich verbunden mit so einem Angstdiskurs, dass das irgendwie eingehegt werden muss und dass vor allem männliche Arbeiter, Jugendliche eben als Rowdies und potenzielle Kriminelle gelten. Und deshalb entsteht auch diese ganze Sozialpolitik zu Jugend. Und aber auch die bürgerliche Jugendbewegung hatte unter Repression zu leiden, weil die Bevölkerung nicht verstanden hat, wenn da halt Horden in komischen Kleidern entlang gewandert sind. Da gibt's auch Erzählungen, dass da die Wandergruppen zum Teil mit Steinen beworfen wurden und solche Sachen. Viel krasser ist es aber dann bei der linken Jugendbewegung, als sie halt dann anfangen, eben ihre Ansichten auch öffentlich zu machen. Da gibt es dann sogar schon 1913 von der Polizei die Einstufung als gemeingefährlich und die gilt als familien- und staatsfeindlich. Da gibt es dann schon Exmatrikulationen aus der Uni und Schulentlassungen. Es gibt Hausdurchsuchungen, Versammlungsverbote und da werden teilweise auch Gruppen und Zeitschriften von der linken Jugendbewegung schon verboten, also schon vor dem Ersten Weltkrieg.
Hm. Okay, wundert mich jetzt auch nicht so richtig wirklich, aber dann würde ich es dabei belassen und sag mal recht herzlichen Dank an Dr. Antje Harms, Autorin von Linksradikal bis Deutschnational, erschienen im Campus Verlag.